sage ich auch nochmal guten Morgen. Begrüße euch auch ganz herzlich zu diesem Gottesdienst heute am 4. Advent. Nach 3 gut angefüllten Adventssonntagen, vielen Einsätzen auf den Weihnachtsmärkten, in Seniorenheimen, bei Konzerten, Weihnachtsfeiern und auch sonst mit allen den dazugehörigen Vorbereitungen gehen wir jetzt voller freudiger Erwartung auf Heiligabend, auf Weihnachten zu. Vielleicht aber auch etwas mehr oder weniger angeschlagen. Ist das so? Geht es da nicht das eine oder andere schon ein bisschen auf dem Zahnfleisch? Fix und fertig. Aber ich möchte euch heute ermutigen, ich möchte euch froh machen, denn das Schönste kommt ja noch. Weihnachten, der Heiland ist geboren, freut euch alle. Heute ist ein ganz besonderer Tag, der hat nur mehr oder weniger mit euch zu tun, aber ganz besonders mit mir und mit der Irene. Vor 57 Jahren um diese Uhrzeit saßen wir in Schwalbach am Standesamt. Da fiel unsere Lebensentscheidung, ja, oder? Haben wir ja gesagt? Das war nämlich Samstag, da war unser Hochzeitstag. Ja, ein Grund zum Freuen über all die Jahre, die Gott uns durchgetragen hat. Am vergangenen Sonntag haben wir ja etwas planmäßig ein Lied gesungen. Der Martin hat es auf das Programm genommen. Vielen Dank nochmal. Es ist so ein bisschen ein altes Lied. Wir haben es ja heute nochmal gesungen. Wir warten dein, o Gottes Sohn, und lieben dein Erscheinen. Da habe ich gedacht, ob man das nicht erst übersetzen muss in die heutige Sprache. Wir warten dein, o Gottes Sohn. Ich habe gedacht, naja, man könnte es vielleicht verstehen. Ja, wir warten, bis du wiederkommst und wir lieben deine Erscheinen. Das ist etwas, worauf wir uns freuen. Ja, und ich wünschte mir, deshalb hatten wir es am letzten Sonntag schon gesungen, ich wünschte mir eigentlich, dass die da am Sonntag Anwesenden dieses Lied mit in die Woche hineingenommen hätten, dass es sie begleitet hätte. Wir warten dein, o Gottes Sohn. Und dass das eigentlich durchklingen sollte bei allem unserem täglichen Tun. Wir warten dein, o Gottes Sohn, in den Übungsstunden der Chöre. Wir warten dein, o Gottes Sohn, bei allen abendlichen Treffen oder tagsüber auch. Bei allen Sitzungen, bei allem, was uns die letzte Woche bewegt hat und bewegt. Ich denke, wir hätten einen großen Segen, wenn all das, was ich aufgezählt habe, bei uns so erlebt worden wäre. In der Erwartungshaltung auf unseren kommenden Herrn. Wir warten dein, o Gottes Sohn, und lieben dein Erscheinen. Wir wissen dich auf deinem Thron und nennen uns die Deinen. Wer an dich glaubt, erhebt sein Haupt und ziehe dir entgegen. Du kommst uns ja zum Segen. Weihnachten steht nun vor der Tür, ein Fest zur Erinnerung an die Geburt Jesu. An das Ereignis, von dem wir im Brief an die Gemeinde in Philippi im Kapitel 2 in den Versen 6 bis 7 lesen. Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an und war den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Oder auch das, was in Johannes 1, Vers 14 steht, und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Ich denke, wir haben es heute ja gut, weil wir die Bibel, Gottes Wort haben. Dadurch haben wir das Wissen über all diese Geschehnisse und wir haben den Heiligen Geist. Damals, vor über 2000 Jahren, als Gott sein Wort, seine Verheißung erfüllte und in Jesus Christus Mensch wurde, da war das nicht so einfach, das alles zu verstehen. Was hatten die Menschen damals und vorher für eine Erwartungshaltung? Ich denke zum Beispiel an die Propheten. Petrus macht das ja deutlich in seinem ersten Brief, im Kapitel 1, in den Versen 10 bis 12. Da steht dann: Nach dieser Seligkeit haben gesucht und geforscht die Propheten, die von der Gnade geforscht haben. Die Propheten, die von der Gnade geweissagt haben, die für euch bestimmt ist, und haben erforscht, auf welche und was für eine Zeit der Geist Christi deutete, der in ihnen war, und zuvor bezeugt hat die Leiden, die über Christus kommen sollten, und die Herrlichkeit danach. Ihnen ist offenbart worden, dass sie nicht sich selbst, sondern sich dienen sollten mit dem, was euch, sondern euch dienen sollten mit dem, was auch nun verkündigt, durch die, die euch das Evangelium verkündigt haben, durch den Heiligen Geist, der vom Himmel gesandt ist, was auch die Engel begehren zu schauen. Ich stelle mir die Situation der Propheten damals äußerst spannend vor. Da bekommt ein Mensch, der von Gott auf für besondere Weise herausgeguckt worden ist, als Werkzeug gebraucht wird, von Gott, seinem Auftraggeber, eine Botschaft übermittelt, die er weitergeben soll, ja auch die er aufschreiben soll. Er weiß vielleicht, nur vielleicht ansatzweise ein bisschen um den Hintergrund dieser Botschaft. Es geht hier ja immer wieder um einen Retter, diese Begriffe kommen immer wieder vor, einen Helfer, einen König, da ist auch vom Messias die Rede. Aber etwas Genaues weiß man nicht. Da ist Unklarheit über das Wie und das Wann, wenn sich all diese Prophezeiungen, diese Verheißungen erfüllen sollen. Viele Propheten, die waren Zeitzeugen von dramatischen Ereignissen, von Ungehorsam und Abfall des Volkes Israel, Abfall von Gott, von Götzendienst, von Kriegen, Kriegsgeschrei, auch von Siegen und Umkehr, aber besonders von Unheil, Gefangenschaft und Not. Und sie haben auch bestimmt viel Spott und Hohn erlebt und manchmal auch Leid. Und aus ihrer Seele war der Sehnsuchtsschrei zu hören: Wir warten dein, o Gottes Sohn. Im Laufe der Jahrhunderte reihen sich nun Prophezeiungen an Prophezeiungen und Aussage an Aussage, von den Boten nicht einzuordnen, aber von Gott, dem Vater, bekannt gemacht, wie Perlen an einer Kette. Alles Informationen, die uns heute im Nachhinein erkennen lassen, wie Gott die Rettung seines Volkes und uns, auch der Heiden, geplant hat. Und wie er an der Ausführung klar und verbindlich festgehalten hat. Das, was er durch die Propheten hat sagen lassen, das hat er planmäßig durchgeführt. Ist das nicht wunderbar zu wissen, dass auf diesen großen Gott Verlass ist, dass er zu seinem Wort steht, damals wie heute? Da können sich Mächtige und Mächte und Gewalten aufmachen und Angst und Verwirrung stiften und Verwirrungen verbreiten. Und ich denke, wir leben momentan auch wieder in einer solchen Zeit, wenn wir Nachrichten hören, sehen, die Zeitung lesen, dann wird es einem komisch. Heute Morgen höre ich den Satz, wie lautet der? Erst hatten wir den Boris und jetzt haben wir das Hochwasser, das kam von England drüben. Und so sieht es ja überall aus, dass einem Angst und Bange werden kann. Aber Gott lässt sich nicht irre machen, er hält an seinem Plan fest, er erfüllt seine Prophezeiungen und er benutzt auch weltliche Mächte dazu. Wir haben die Zeit über ja in Jesaja gelesen, in der Bibel lese, ich weiß nicht, ob das alle gehabt haben, Jesaja 44 und 45. Ich lese mal einige Verse vor, die euch ja auch von der Bibellese her bekannt waren. 44, die Verse 24 bis 28, und da geht es um einen persischen, um einen weltlichen Herrscher, der uns ja dem Namen nach bekannt ist, Kyros als Werkzeug Gottes. So spricht der Herr, dein Erlöser, der dich von Mutterleib bereitet hat. Ich bin der Herr, der alles schafft, der den Himmel ausbreitet, allein und die Erde festmacht, ohne Gehilfen, der die Zeichen der Wahrsager zunichte macht und die Weissager zu Narren, der die Weisen zurücktreibt und ihre Kunst zur Torheit macht, der das Wort seiner Knechte wahrmacht und den Ratschluss vollführt, den seine Boten verkündigt haben, der zu Jerusalem spricht, werde bewohnt und zu den Städten Judas werdet wieder aufgebaut. Und ihre Trümmer richte ich auf. Der zu der Tiefe spricht, versiege und deine Fluten trockne ich aus. Der zu Kyros sagt, mein Hirte, er soll meinen Willen vollenden und sagen zu Jerusalem, werde wieder gebaut und zum Tempel werde gegründet. So spricht der Herr zu seinem Gesalbten, zu Kyros, den ich bei seiner rechten Hand ergriff, dass ich Völker vor ihm unterwerfe und Königen das Schwert abgürte, damit vor ihm Türen geöffnet werden und die Tore nicht verschlossen bleiben. Ich will vor dir hergehen und das Bergland eben machen. Ich will die ehernen Türen zerschlagen und die eisernen Riegel zerbrechen und bin die heimlichen Schätze geben und verborgene Kleinode, damit du erkennst, dass ich der Herr bin, der dich beim Namen ruft, der Gott Israels. Also Gott hat, das haben wir auch in der DDR erlebt, wir kennen das Lied von Theo Lehmann, das sind die Mächtigen, die glauben, sie hätten die Macht, aber in Wirklichkeit liegt die Macht bei unserem Gott. Ja, und so zieht Gott seinen Plan durch, er tut, was er will, er setzt seine Absichten in die Tat um, er gebraucht aber auch Menschen dazu. Und er lässt sich von niemals beirren, damals wie heute. Und so haben wir über die Jahre die Propheten die Verheißung Gottes weitergesagt und mit Spannung Ausschau gehalten auf die Zeit, in der Gott endlich den Messias senden würde. Ja, wir warten dein, o Gottes Sohn. Und dann endlich, als die Zeit erfüllt war, wir lesen das im Galaterbrief, nach Gottes Ermessen, da sandte Gott seinen Sohn. An den Ort, den er circa 700 Jahre vorher von dem Propheten Micha verkünden ließ. Und du, Bethlehem, Ephrata, die du klein bist unter den Städten in Juda, aus dir soll mir der kommen, der in Israel Herr sei, dessen Ausgang von Anfang und von Ewigkeit her gewesen ist. Und diese Verse bekommen ja die Weisen, ja, die Sterndeuter aus dem Morgenland, bekommen die ja bei dem Treffen mit Herodes von den Schriftgelehrten zu hören. Und was denke, was für ein Zufall, was für ein Glückstreffer, dass das alles genauso geschehen ist. Oder Gott erfüllt seine Verheißungen. Ganz klar, über das, was Jesaja und Micha vorausgesagt haben, das trifft dann zu. In Bethlehem und Umgebung, da gab es aber auch Menschen, die in der Erwartungshaltung standen und auf den Sohn Gottes warteten. Ja, sogar die durch den Heiligen Geist geführt wurden. Da war zum Beispiel der Simeon, der hatte die Zusage vom Heiligen Geist, nicht sterben zu müssen, bis er den Sohn Gottes gesehen hätte. Und von ihm lesen wir in Lukas 2, und siehe, ein Mann war in Jerusalem mit Namen Simeon, und dieser Mann war fromm und gottesfürchtig und wartete auf den Trost Israels, und der Heilige Geist war mit ihm. Und in ihm war ein Wort zuteil geworden durch den Heiligen Geist, er solle den Tod nicht sehen, er habe denn zuvor den Christus des Herrn gesehen. Denke spannend, wie Gott handelt. Und Simeon kam auf Anregung des Geistes in den Tempel, und als die Eltern das Kind Jesus in den Tempel brachten, um mit ihm zu tun, wie es Brauch ist nach dem Gesetz, da nahm er ihn auf seine Arme und lobte Gott und sprach, Herr, nun lässest du deinen Diener in Frieden fahren, wie du gesagt hast, denn meine Augen haben deinen Heiland gesehen. Ja, Simeon wartete auf den Sohn Gottes, den Messias, und er hatte den Heiligen Geist, unter dessen Leitung er stand. Und Simeon wartete nicht vergebens. Er wurde Zeugen des ersten Kommens des Gottessohnes. Es gab zu der Zeit aber auch Menschen, die in der Erwartung hätten leben können, die auch das Wissen hatten, die aber sich und ihr mit ihren alltäglichen Dingen so beschäftigt waren, dass sogar die Erkenntnis über den Ort der Geburt des Gottessohnes sie nicht aus dem Dunkel ihrer Gedanken herauszureißen vermochte. Ich denke dann zum Beispiel, wie ich vorhin sagte, an die Schriftgelehrten, die von Herodes zu Rate gezogen wurden und dann diese Bibelstelle genau kannten aus den Schriften, wie das geschehen sollte und wo, und die das weitergeben, aber die nicht erkennen, dass das eigentlich Lebensinhalt ist, dass hier etwas geschehen ist, eine Erfüllung in ihrer nächsten Nähe stattgefunden hat, und sie merken das nicht. Und nun, seit dieser Zeit, damals ein paar Jahre später, genau seit der Himmelfahrt Jesu, stehen Menschen in der Erwartung des wiederkommenden Gottessohnes. Dazu lese ich aus der Apostelgeschichte einige Verse, Kapitel 1, Verse 7 bis 11. Er sprach aber zu ihnen, es gebührt euch nicht, also Jesus zu seinen Jüngern, es gebührt euch nicht, Zeit oder Stunde zu wissen, die der Vater in seiner Macht bestimmt hat. Aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird, und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Erde. Und als er das gesagt hatte, wurde er zusehends aufgehoben auf eine Wolke, und eine Wolke nahm ihn auf vor ihren Augen. Und als sie ihm nachsahen, wie er gen Himmel fuhr, siehe, da standen bei ihnen zwei Männer in weißen Gewändern, die sagten, ihr Männer von Galiläa, was steht ihr da und seht zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg in Himmel aufgenommen wurde, wird so wiederkommen, wie ihr ihn habt, gen Himmel fahren sehen. Und mit diesem Auftrag des Herrn gehen seine Jünger, und so stehen wir auch heute in der Erwartung des Gottessohnes. Es ist jetzt die Zeit der Gemeinde. Es ist die Zeit, ja, der Missionsbeauftragung und der Missionsauftrag umgesetzt werden muss. Weihnachten steht vor der Tür. Wir erinnern uns an das, was damals in Bethlehem geschah, freuen uns über die Geschenke und das Geschenk, das Gott uns in seinem Sohn gemacht hat, und dürfen uns auch gegenseitig beschenken und erfreuen. Aber es heißt auch, nach vorne zu sehen, im Blick auf den wiederkommenden Herrn, die Zeit auszunutzen und zu handeln, wie Jesus das in Matthäus 28 an seine Jünger weitergibt. Ich lese uns die Verse 18 bis 20 vor aus Matthäus 28. Und Jesus trat herzu und sprach zu ihnen: Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum gehet hin und machet zu Jüngern alle Völker, tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Ich denke, das sind vier Dinge ganz wichtig. Jesus sagt, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht. Ich bin bei euch. Habt Mut, habt keine Angst. Ich bin der Herr über alles im Himmel und auf Erde. Und auch über die satanischen Mächte, über die Hölle. Dann sagt er, mache zu Jünger alle Völker. Das heißt, ladet Menschen ein zu Jesus. Hier im Dorf, in unserem Land, in der Mission, ohne Ausnahme. Und dann lehrt sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Das heißt, lasst nichts weg von dem. Redet auch von Sünde, von Gericht und Gnade. Bringt kein Wohlfühlevangelium. Sagt genau das, was ich in meinem Wort befohlen habe. Verschweigt nicht die Wahrheit. Predigt den Menschen nicht die halbe Wahrheit, redet auch von klarer Nachfolge. Und dann, und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Und hier in diesem Punkt nochmal, mir ist nicht nur alle Gewalt gegeben, sondern ich bin auch mit all meiner Macht bei euch. Ich lasse euch nicht alleine unterwegs sein. Ich unterweise euch, ich schütze euch, ich gebe all das, was ihr nicht könnt. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Mit diesem ermunternden Hinweis wollen wir die Zeit ausnutzen, die vor uns liegt, die Zeit, in der wir leben, und Menschen für Jesus gewinnen. Zu Weihnachten, zwischen den Jahren, im neuen Jahr 2020, bei allen Veranstaltungen, die wir geplant haben, im Zusammenhang mit unserem Jubiläum 150 Jahre Gemeinde, mit unserem ganzen Einsatz, mit allen Gedanken und Aktivitäten. Denn wenn Menschen ihre Schuld nicht an das Kreuz Jesu bringen, Vergebung erlangen und Jesu nachfolgen, dann gilt für sie das, was uns in Offenbarung gesagt wird, Offenbarung 20, die Verse 11 bis 15, Und ich sah einen großen weißen Thron und den, der darauf saß, vor seinem Angesicht flogen die Erde und der Himmel und es wurde keine Stätte für sie gefunden. Und ich sah die Toten, groß und klein, stehen vor dem Thron und Bücher wurden aufgetan und ein anderes Buch wurde aufgetan, welches ist das Buch des Lebens. Und die Toten wurden gerichtet nach dem, was in den Büchern geschrieben steht, nach ihren Werken. Und das Meer gab die Toten heraus, die darin waren, und der Tod und sein Reich gaben die Toten heraus, die darin waren, und sie wurden gerichtet, ein jeder nach seinen Werken. Und der Tod und sein Reich wurden geworfen in den feurigen Pfuhl. Das ist der zweite Tod, der feurige Pfuhl. Und wenn jemand nicht gefunden wurde, geschrieben in dem Buch des Lebens, der wurde geworfen in den feurigen Pfuhl. Ich denke, mit diesen Gedanken wollen wir froh an Weihnachten, an die Geburt unseres Herrn denken und auch froh und fleißig dem zweiten Kommen unseres Herrn Jesus entgegenleben. Wir warten dein, o Gottes Sohn. Amen. Ich möchte noch beten. Herr, ich danke dir, dass wir jetzt auf Weihnachten zugehen, uns erinnern an das, was damals vor 2000 Jahren geschehen ist, dass du Mensch geworden bist, um unseretwillen. Herr, für die Zeit, die du auf Erden gelebt hast, wo du deine Jünger unterwiesen hast, und dass wir auch heute davon den Nutzen haben, das in der Bibel nachlesen können. Und Herr, dass wir auf dein zweites Kommen warten dürfen, aber hilf du uns auch, die Zeit auszunutzen, Menschen für dich einzuladen. Herr, dass sie dich finden, ihr Leben erkennen und es dir übergeben. Hilf du uns dazu. Amen.